Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, der für den heutigen Sonntag vorgeschlagene Predigttext steht im Jakobusbrief. Dazu eine kurze Vorbemerkung. Ginge es nach dem großen Martin Luther, wäre über diesen Brief wohl nicht gepredigt worden. In seinen Augen war der Jakobusbrief eine strohende Epistel. Luther hat sie bei der Übersetzung der Bibel in seinen Bibeln ganz nach hinten geschoben, als Zeichen dafür, dass sie für unseren Glauben nicht ganz so wichtig ist. Gerade auch der heutige Predigtabschnitt aus dem zweiten Kapitel war ihm zutiefst suspekt. Martin Luther hat seine theologische Erkenntnis an Paulus geschärft. Das zentrale Glaubensfundament heißt für ihn, der Mensch wird gerecht ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Und auf diesem Hintergrund hören wir jetzt mal, was Jakobus dazu schreibt. Ich lese aus dem zweiten Kapitel die Verse 14 bis 26. Was hilft's, Brüder und Schwestern, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und Mangel hat an täglicher Nahrung und jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat, was hilft es ihnen das? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben, ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Du glaubst nur, dass einer Gott ist. Du tust recht daran, die Teufel glauben es auch und zittern. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken. Und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. So ist die Schrift erfüllt, die da spricht, Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und er wurde sein Freund, ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Desgleichen die Hure Rahab, ist sie nicht durch Werke gerecht geworden, als sie die Boten aufnahm und sie auf einem anderen Weg hinausließ? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Gott, öffne uns Ohren und Herzen, dass wir hören, was du uns sagen willst. Amen. Du törichter Mensch, willst du nun einsehen, dass Glaube ohne Werke nutzlos ist? Liebe Gemeinde, du törichter Mensch, so wird niemand gerne angesprochen. Jakobus ist es ernst mit dem, was er sagt. Ihr Christinnen und Christen, zu bekennen, dass einer euer Gott ist, das reicht nicht. Die Welt braucht euch mit euren Taten. Und da, liebe Gemeinde, ist heute dieser Text sehr lebensnah. Viele von unseren Zeitgenossen fragen nämlich genau danach. Woran sieht man, was ihr glaubt? Was tut ihr? Stimmt überein, was ihr als Kirche glaubt und sagt, auch in Papieren verkündigt, mit dem, was ihr tut? Die Glaubwürdigkeit steht auf dem Spiel. Glaubwürdige Werke, das erwarten Menschen von uns als Christinnen und Christen. Und nicht selten sind es ja gerade Werke, die Werke der Diakonie, das Christentum der Tat. Das ist es, was Menschen konkret im Alltag sehen und mit dem dann auch Außenstehende die Existenz der Kirche überhaupt noch rechtfertigen. Obdachlosenhilfe, jetzt wieder Kältehilfe, Seniorenheime, Krankenhäuser, Behindertenwerkstätten, Schulen und Kitas in kirchlicher Trägerschaft, natürlich auch die Diakonie weltweit, Brot für die Welt. ja, da sieht man wenigstens, was die Kirche, dass die Kirche auch was tut. Die Doppelmoral, eine Diskrepanz zwischen Verkündigung und Handeln wird mancherorts angemahnt. Dass wir tun, was wir sagen und nach dem handeln, was wir glauben, ja, das muss so sein. Und dazu mahnen uns die Worte des Jakobus. Das erwarten Menschen von uns auch. Und die Werke, das Handeln, ist ja in der Bibel längst nicht nur bei Jakobus Kennzeichen wahren Glaubens. Am Erntedankfest haben wir es wieder gehört: Brich dem Hungrigen dein Brot, die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Die Aufforderung zu den Werken der Barmherzigkeit zieht sich durch die ganze Bibel. Im heutigen Evangelium beim reichen Jüngling wird es genau bei der Frage, was muss ich tun, ernst. Da geht es ums Ganze. Verkaufe alles, gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Ein Gegeneinander von Glauben und Werken, von Bekennen und Handeln kann es nicht geben. Und ich glaube, da würden wir auch alle zustimmen. Beides gehört unauflöslich zusammen, davon zeugt die ganze Bibel. Und wir haben in der Regel ein sehr genaues Gespür dafür, ob bei anderen Reden und Tun in Übereinklang kommen. Wasser predigen und Wein trinken, dieser Vorwurf zieht sich durch alle Zeiten. Ja, Jakobus hat recht, Werke müssen zum Glauben dazugekommen. Ein Glaube ohne Werke ist tot in sich selber. Aber wie verhält sich das nun zu den Worten Martin Luthers, allein aus Glaube? Es ist interessant, bei der Frage nach der Beziehung von Glauben und Handeln wird immer wieder diskutiert. Deutlicher schon bei den scheinbar sich widersprechenden Aussagen von Paulus und Jakobus. Allein aus Glauben, nicht allein aus Glauben. Manche Ausleger meinen, dass Jakobus sich sogar ganz bewusst auf die Worte des Paulus bezieht und gegen Paulus dann in seiner Gemeinde die Werke betont. 1500 Jahre später ist es Martin Luther, der seine Rechtfertigungslehre zentral auf das paulinische Sola Fide, allein aus Glauben, gründet. Und nur kurze Zeit später tauchen dann direkt wieder Stimmen auf, die dann dagegen das rechte Leben und das Tun betonen. Rechtfertigung und Heiligung. Glauben allein und wahres Leben, ein heiliges Leben führen. Christentum des Wortes, Christentum der Tat, Kirche und Diakonie. Deutlich ist bei der Frage, was da wichtiger ist, sich da allein auf Bibelstellen zu beziehen, das klappt einfach nicht. Das ist zu einfach und wie alles Vereinfachte leider oft falsch. Denn wichtig ist, dass man sieht, dass an völlig verschiedenen Fronten gekämpft wird. Während sich Paulus dagegen wehrt, dass man sich Gottes Liebe mit irgendwelchen guten Werken verdienen kann, geht es Jakobus dann darum, ein ermüdetes und tatenlos gewordenes Christentum aufzurütteln. Nun tut auch, was ihr glaubt. Genauso dann 1500 Jahre später, während Luther sich jahrelang mit Taten abmüht und fragt, wie kann der Mensch vor Gott bestehen? Und dann erkennt, dass die zuvorkommende Liebe Gottes sein Ja Freiheit schafft, wendet sich die nächste und übernächste Generation wieder den Fragen zu, welche Taten denn aus diesem Ja Gottes dann folgen müssen. Die Frontstellungen sind verschieden und daher sind das auch keine Gegensätze, sondern zwei Seiten einer Medaille. Ich glaube, es ist nicht zufällig, dass gerade in den letzten Jahren eine Renaissance des Jakobusbriefes aufkommt. Es gibt viele neue Kommentare und immer wieder wird auch Jakobus zitiert. Das Handeln wird wichtig, ist wichtig wieder für die Gottesbeziehung. Über viele Jahre wurde ein lieber Gott gepredigt, der irgendwann vielleicht dann auch zu einem belanglosen Kuschelbär geworden ist, in dessen Augen Taten keine Folgen haben. Irgendwann war es scheinbar egal, wie ich lebe. Das war vielleicht in den 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts wichtig, gerade auch als Antwort auf eine rigide Erziehung mit dem Zeigefinger, pass bloß auf, wenn das, was du tust, der liebe Gott sieht. Da war es vielleicht wichtig zu sagen, Gott liebt dich erstmal so, wie du bist. Und das ist ja auch wichtig, dass das das Erste ist, was unsere Kinder erfahren. Aber dann, ja, dann ist es auch wichtig zu sagen, was heißt das dann für mich und dich? Und ich glaube, es ist nicht zufällig, dass gerade junge Menschen heutzutage von Gruppierungen angezogen werden, die ganz konkret sagen, was man tun muss, auch in den Gemeinden. Vielleicht die Antwort auf eine gewisse Beliebigkeit und Gleichgültigkeit, die sich mancherorts breit gemacht hat. Die Betonung darauf, dass unser Glaube Konsequenzen hat, dass unser Bekennen das rechte Tun herausfordert. Ja, das wollen viele genau jetzt hören. Die Direktheit, mit der Jakobus seine Gemeinde anspricht, ist ja auch eine wichtige Botschaft zu allen Zeiten, gerade auch im Sozialen. Wenn ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und Mangel hat an täglicher Nahrung und jemand spricht unter euch zu ihnen, geh hin in Frieden, wärmt euch, sättigt euch und ihr gebt ihnen nicht, was der Leib nötig hat, was hilft das ihnen? So ist ein Glaube ohne Werke tot in sich selber. Liebe Gemeinde, die Werke der Barmherzigkeit gehören zu unserem Glauben. Und deshalb darf auch niemals beim diakonischen Profil unserer Kirche gespart werden. Recht und Gerechtigkeit, gerade auch für die Schwachen, dafür steht unser Gott ein. Und da finden auch die Nachfolgerinnen und Nachfolger ihren Platz. Aber eben nicht, um sich dann einen Platz bei Gott zu verdienen. Seine Liebe geht unseren Taten voraus. Wir haben das eben auch bei den 10 Geboten gehört. Da geht es natürlich ums Tun. Richtschnur zum Handeln ist das. Die 10 Gebote mahnen immer wieder zur Fürsorge für die Armen und Schwachen, die alt gewordenen Eltern, die Unterstützung brauchen, diejenigen, die vor Gericht keine Fürsprecher haben, diejenigen, die in Beziehungen keine Gemeinschaftsgerechtigkeit erfahren. Du sollst dich da einsetzen. Besser, du wirst dich da einsetzen. Es ist interessant, im Hebräischen ist dieses Du sollst mehr ein Futur. Du wirst anders handeln. Denn allen diesen Geboten, und das haben wir eben gehört, geht die große Zusage voraus, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich in die Freiheit geführt. Und jetzt wirst du anders handeln. Denn du bist kein törichter Mensch, sondern du bist ein geliebtes Gotteskind. Und so darfst du frei handeln. Das Tun des Gerechten, die Früchte unseres Glaubens, sie sind niemals Voraussetzung, sondern Folge von Gottes Ja zu seinen geliebten Menschenkindern. Und so, genau so verstehe ich auch Jakobus. Seinen Brief schreibt er damals an eine Gemeinde, die in großen sozialen Gegensätzen lebte. Die Spannungen waren groß. Vor Gericht ging es mehr um das Ansehen der Person, denn um Gerechtigkeit. Mit Worten wurde Hass und Hetze gesät. Und hier erinnert er an die Folgen des Glaubens. Nein, es reicht nicht, nie wieder ist jetzt zu bekennen. Wir müssen auch jedem versteckten Antisemitismus immer und überall, egal ob am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, ganz deutlich widersprechen. Es reicht nicht, selbst mit Inbrunst die christlichen Werte von Inklusion und Toleranz zu vertreten. Wir müssen auch selbst in unseren Gemeinden diverser werden. Und wir müssen unsere Räumlichkeiten natürlich immer auch behindertengerechte Zugänge ermöglichen. Liebe Gemeinde, vor 10 Jahren wurde die Rheinische Landeskirche, in der ich damals tätig war, von einer Delegation aus der Ökumene besucht und von außen visitiert. Verschiedene Bereiche wurden betrachtet und die Beobachtungen waren sehr vielfältig. Vieles wurde von den Menschen aus der Südhalbkugel sehr lobend wahrgenommen. Aber immer wieder kam da die Frage durch, inwiefern spürt man euch eigentlich an, wo ihr glaubt, was ihr glaubt und wo sind eure Werke Ausfluss dessen, was ihr tut und wo sieht man nach außen, was euch trägt. Es wurde ein hohes Potenzial an Menschen und Gaben, auch im Verhältnis zu vielen anderen Kirchen weltweit, natürlich an finanziellen Möglichkeiten gesehen. Aber wo leuchtet ihr? Merkt man eurem Glauben die Taten und euren Taten den Glauben an? bringt ihr zum Einsatz, was euch anvertraut ist? Es ist gut, sich das immer wieder auch von außen fragen zu lassen, selbstkritisch bei der Frage nach Glauben und Werken in sich zu gehen. Diese Botschaft, an die erinnert uns auch die mahnenden Worte des Jakobus. Manchmal neigen wir ja dazu, diese Frage für uns selbst und auch als Gemeinde etwas beiseite zu schieben. Wir blicken schnell darauf, was wir alles machen. Wir zeigen gerne dann auch auf andere, die längst nicht so viel machen wie wir. Wir verharmlosen uns selbst. Aber genau das lassen die Worte des Jakobus heute nicht zu. Guck ehrlich hin. Sonst ist dein Glaube, sonst bist du tot in dir selber. Du lebst nicht das, was du bist. Ein freies, von Gott geliebtes Menschenkind, das seine Gaben strahlen lassen kann, für sich und für andere. Und dann bist du wirklich töricht. Dann bist du nicht frei. Ein kurzer Nachtrag. Heute vor genau 80 Jahren, am 19. Oktober 1945, wurde in Stuttgart eine Erklärung der Evangelischen Kirche in Deutschland abgegeben, später bekannt als das Stuttgarter Schuldbekenntnis. Es ging kurz nach dem Zweiten Weltkrieg um die Bitte zur Vergebung und um die Wiederherstellung zerstörter Gemeinschaft. Die Kirche bekennt sich darin zur Solidarität der Schuld mit dem deutschen Volk. Auch wenn dieses Bekenntnis unkonkret blieb, im Nachhinein von vielen durchaus kritisch beurteilt wird, 2 Jahre später im Darmstädter wurde dann viel deutlicher und selbstkritischer auch die Schuld der Kirche bekannt, so heißt es doch schon 1945, wir bekennen, dass wir nicht brennender geliebt haben. Das bedeutet doch, dass wir nicht an der Seite der Opfer waren, dass wir vor Unrecht die Augen verschlossen haben, dass wir nicht genug getan haben. Besser hätte man gesagt, dass wir in manchen Dingen, gerade im Blick auf unsere jüdischen Geschwister, gar nichts getan haben. Glaube und Werke fielen auseinander. Die Früchte des Glaubens waren nicht die Werke der Barmherzigkeit. Liebe Gemeinde, zu allen Zeiten, in allen Herausforderungen ist das Gottes kräftiger Zuspruch für unser ganzes Leben und daher genauso auch Gottes kräftiger Anspruch an unser Handeln. Als geliebte Gotteskinder dürfen wir ausstrahlen, frei und lebendig, mit Worten und Taten zur Ehre unseres Gottes. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus, unserem Herrn. Amen.